Da brennt eben so ein Lichtlein nach dem anderen und hauptsächlich verstehen die meisten das als so eine Art Weihnachts-Countdown. Advent, die unnötig lange Wartezeit für Kinder auf Weihnachten. Advent ist auch manchmal die viel zu kurze Zeit, um den Aufgabenberg noch abzuarbeiten, der sich im letzten Jahr angestaut hat und der mit jedem Türchen, das am Adventskalender geöffnet wird, weiter wächst. Der Vorweihnachtsstress, der treibt dann schon mal seltsame Blüten. Die Weihnachtsgrußlisten werden immer länger. Im Digitalzeitalter ufert das richtig aus. Und gleichzeitig gehen uns auch noch die Geschenkideen aus. Man fragt sich, was hat der Kleine eigentlich noch nicht? Oder hatten wir das der Oma nicht schon vor 3 Jahren dasselbe schon mal geschenkt? Ja, also solche Fragen bewegen uns da und die erste Kerze am Adventskranz heißt für viele einfach nur, jetzt wird es brenzlig, weil die Zeit bis Weihnachten knapp wird. Aber ich hoffe doch sehr, dass der Advent nicht bloß ein Ablauf verpasster Möglichkeiten für uns ist. Ich denke, dass der Advent eine Möglichkeit ist, eine Zeit der frohen Erwartung. Im Kirchenjahr ist die Adventszeit eindeutig eine Zeit des Neubeginns. Und im Gegensatz zum gewöhnlichen Jahr, da endet das Kirchenjahr nicht mit Silvester, sondern mit dem Ewigkeitssonntag, den wir letzten Sonntag gefeiert haben. Und das neue Jahr, das beginnt mit dem ersten Advent. Ich sag mal, keine Angst vorm Kirchenjahr. Das ist eine jahrhundertelange Tradition, aber eine gute. Und ursprünglich ist sie dazu gedacht, dass man sich regelmäßig an die biblischen, an die entscheidenden Ereignisse und an ihre Geschichte erinnert. Und das jedes Jahr neu zu feiern, das ist für mich so ein bisschen vergleichbar wie mit den Jahreszeiten. Die würde ich sehr vermissen, wenn es sie nicht geben würde. Und da geht mir die ständige Wiederholung ja auch nicht auf den Geist. Ich freue mich jedes Jahr, dass es diese Jahreszeiten gibt und so freue ich mich auch jedes Jahr auf die Feste, die wir feiern dürfen. Gott hat nichts gegen gute Traditionen und hat auch nichts gegen Feiertage und Feste mit geistlichem Inhalt. Im Gegenteil, er hat ja einige davon sogar selber im Alten Testament angeordnet. Warum also nicht den ersten Advent feiern? Als Beginn eines jährlichen Festezyklus. Ich verstehe die Adventszeit so ein bisschen wie ein großes Hinweisschild auf die bevorstehenden Feste im Jahresverlauf. Zur Geburt, zum Leben, zum Sterben und Auferstehen Jesu, zur Gründung seiner Gemeinde und so weiter. Die Adventszeit ist einerseits eine Zeit der Dankbarkeit wegen allem, was uns Jesus geschenkt hat, aber andererseits ist es auch eine Zeit der freudigen Erwartung. Und zwar von dem, was Jesus uns noch schenken wird, auch im kommenden Jahr. Dazu liegen die 4 Adventssonntage genau in der dunkelsten Jahreszeit, unmittelbar bevor die Tage wieder länger werden. Zumindest auf der Nordhalbkugel der Erde, auf der ja auch Israel liegt. Und ich finde, das passt wunderbar zur Ankunft Jesu in unserer dunklen Welt, um Frieden mit Gott zu machen, der den Menschen verloren gegangen ist. Ich erwarte Jesus, damit er auch bei mir ankommt und dass er mein Leben dadurch hell macht. Das ist Advent und das ist mehr als ein Lichtlein am Adventskranz. Man hat schon im 7. Jahrhundert nach Christus die Adventszeit, die Zeit der Ankunft des Herrn genannt. Und man wollte mit 4 Sonntagen jedes Jahr neu die verschiedenen Aspekte der Ankunft Jesu in dieser Welt in Erinnerung rufen. Und außerdem auch noch die langen Zeiträume zwischen Adam und Christus symbolisieren. Die Zeit, die die Menschen auf den Erlöser warten mussten. Der kam ja damals nicht nur zu den Menschen in die Welt und dann war es das, sondern er ist auch wegen uns gekommen. Für uns heute ist er damals auch gekommen. Und da ist es wichtig, dass wir Jesus nicht nur irgendwie als so ein romantisches Ereignis verstehen, so nostalgisch verklärte Erinnerung an das süße Kind in der Krippe. Darauf dürfen wir Jesus nicht reduzieren. Da ist er nicht liegen geblieben. Er ist als König, als Helfer, der für Gerechtigkeit sorgt, als Retter und als Friedensbringer gekommen, für sein Volk Israel und für die ganze Welt. Und diesen Königsaspekt seiner Ankunft in der Welt, genau diesen Aspekt, den feiern wir am ersten Advent. Der hat also eigentlich weniger mit Weihnachten, sondern vielmehr mit dem Palmsonntag zu tun. Als nämlich Jesus auf einem Esel in die Stadt Jerusalem reingeritten ist. Und da haben ihm fast alle zugejubelt und doch hatten nur ganz wenige begriffen, dass sie genau in diesem Moment den lange von Gott verheißenen Messias, König und Retter bejubelten. Aber weil er nicht den üblichen Königserwartungen entsprach, war die Begeisterung dann auch sehr schnell ins Gegenteil umgeschlagen. Jesus ließ sich damals ganz bestimmt nicht zufällig einen Esel besorgen, auf dem er dann demonstrativ bescheiden in die Stadt geritten ist. Er hat damit bewusst ein Zeichen gesetzt, und zwar hat er damit die große Verheißung von Sacharja, von dem Propheten, erfüllt. Der hatte nämlich im Auftrag Gottes genau diese ungewöhnliche Ankunft des Messias in der Stadt der Juden vorausgesagt, schon 500 Jahre vorher. Und dieser König, der da eingeritten ist, der sollte weit mehr sein als der König der Juden. Die Ankunft bzw. die Ankündigung seiner Ankunft, die wollen wir uns mal in Sacharja Kapitel 9, die Verse 9 bis 12 genauer anschauen. Da ist eine im besten Sinne adventliche Prophetie zu finden. Ich lese sie mal nach der Luther-Übersetzung. Sacharja 9, Vers 9 bis 12. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Auch lasse ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kehrt heim zur festen Stadt, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Denn heute verkündige ich, dass ich dir zweifach erstatten will. Vielleicht könnte man auch sagen, zweifach erstatten, was dir verloren ging. Was für ein König, das ist der erste Punkt. Die Freude über diesen König soll riesengroß sein, sagt Sacharja. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Zion oder die Tochter Zion und Jerusalem, die stehen hier für das Volk Israel, das zur Zeit Sacharjas aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekommen ist ins ursprüngliche Land, in die von Gott bestimmte Heimat. Und es war klar, dass sich die Leute darüber sehr gefreut haben. Aber über welchen König sollten sie sich jetzt freuen? Wer ist damit gemeint? Vielleicht Kyros, der Perserkönig, der sie hat wegziehen lassen? Oder haben sie sich über ihren Statthalter gefreut, den Zerubbabel? Was haben sie wohl gedacht, als Sacharja sie zur Freude über diesen neuen König auffordert? Es ging tatsächlich erstmal um die Freude über die Rückkehr aus der Gefangenschaft nach Jerusalem. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an die Bibeltage letztes Jahr mit Daniel Schulte zum Buch Nehemia oder an die Predigten ziemlich genau vor einem Jahr zum Propheten Haggai und Sacharja, die ja zu dieser Zeit gewirkt haben, ungefähr so um 520 vor Christus. Nach 70 Jahren Exil durften die Juden wieder in ihre alte Heimat zurück. Und damals durfte es nach dem harten Gerichtsvollzug Gottes, der absolut berechtigt war, durfte es einen Neuanfang geben. Ein neuer Tempel wurde gebaut unter Esra und eine neue Stadtbefestigung, eine ganz tolle Stadtmauer unter Nehemia. Und das haben die Leute natürlich bejubelt. Und das war für sie wahrscheinlich in diesem Moment die Erfüllung der Worte Sacharjas. Sie waren wieder ein eigenständiges Volk. Und in allen Schwierigkeiten und trotz der Angriffe der Feinde hat Gott seine Gnade und Zuwendung und seine Macht bewiesen. Mit Zerubabel war auch sowas wie ein neuer König da. Und schließlich gab es ja auch unter Esra und Nehemia Frieden im Land. Aber war der endgültig? War das wirklich die Erfüllung dieser Prophezeiung von Sacharja? War damit schon Gottes Gerechtigkeit und Hilfe zum Ziel gekommen? Der vergleichsweise bescheidene Tempel, den die damals gebaut hatten, der sollte ja schon bald wieder Geschichte sein. Und der politische Friede, der war schon bald darauf in der Makkabäerzeit, ich sage auch manchmal scherzhaft die Massakabäerzeit, da war es schon wieder vorbei mit diesem Frieden. Und es kam neuer Stress auf. Erst kamen die Griechen als Besatzer und dann die Römer. Und nichts war es mit dem dauerhaften Frieden und bleibender Gerechtigkeit. Die Geschichte danach zeigt, dass Gott durch Sacharja auf eine ganz andere Friedenszeit hinweisen wollte. Und Sacharjas Botschaft ist sehr typisch für einen alttestamentlichen Propheten. Nämlich, was die zu sagen hatten, das hatte oft mehrere Ebenen von Bedeutung und auch der Erfüllung ihrer Worte. Sacharjas Blick geht hier in Kapitel 9 für einen Moment weit hinaus über die Ereignisse der damaligen Zeit. Ich denke, dass er hier ganz klar vom Geist Gottes geleitet auf ein zukünftiges Ereignis von globaler Bedeutung schaut. Und Sacharja weist hier auf die Ankunft eines seltsamen Königs hin. Einer, der auf dem Esel in die Stadt reitet. Was soll dieses Detail? Gescheite Könige machen sowas nicht. Ja, die kommen mit einem ordentlichen Gaul daher, aber doch nicht auf dem Esel. Und wir wissen ja, wie es dann war mit Jesus, als er nach Jerusalem ritt, auf dem Esel. Deswegen kann Sacharja nur Jesus, den Messias, gemeint haben, der dann tatsächlich gekommen ist. Jesus wusste natürlich damals um die Ankündigung durch Sacharja und deshalb hat er auch bewusst den Esel genommen. Die vergleichsweise arme Erscheinung hatte er gewählt, weil er als himmlischer König nicht auf Protz und Prunk angewiesen war. Er brauchte keine weltlichen Reichtümer, um damit anzugeben. Das hatte Jesus von seiner Geburt an nie nötig. Er musste nie mit großen Besitztümern, mit guter Presse oder mit Big Deals protzen. Das hatte er nicht nötig als himmlischer König. Und übrigens hat er das bis heute nicht nötig. Jesus zeigt seine Größe nicht durch Wohlstand, Erfolg und weltliche Macht. Übrigens auch nicht in seiner Gemeinde. Wer das glaubt, der setzt aufs falsche Pferd. Ich denke, er sollte lieber auf einen Esel setzen. Weil Jesus hatte den Esel gewählt, weil der im Gegensatz zum stolzen Pferd für den Frieden stand. Der Esel war damals sozusagen das krasse Gegenteil zur königlichen Militärparade, die sonst üblich war, wenn ein König irgendwo großartig eingezogen ist. Ein Gegenpol zu der üblichen Machtdemonstration, die Könige und Weltmächte ja bis heute so lieben. Jesus hatte seine Friedensmission ganz gezielt mit diesem Esel unterstrichen und damit auch seine Ankündigung als König und Friedensbringer durch Sacharja. Ich glaube, dass diese bedeutende Geste der globalen Bedeutung Jesu als Friedensbringer kaum jemand damals kapiert hat. Und wahrscheinlich gibt es auch heute nicht viele, die das so sehen. Was für ein Friede! Vers 10, denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Also mit dem Strom ist vielleicht der Euphrat gemeint und praktisch über die ganze Erdkugel wird dieser König herrschen und Frieden bringen. Sachaja sieht hier voraus, dass es mit dem kommenden Messias um einen Frieden geht, der weltweite Bedeutung hat. Und zur Illustration dieses Friedens, da verwendet Sachaja zunächst mal die militärischen Mittel seiner Zeit, durch die Israel ja immer wieder bedroht wurde und mit deren Hilfe Israel sich auch gegen seine Feinde verteidigt hat. Kriegswagen, das waren sozusagen die Panzer von damals. Starke, schnelle Pferde, Rosse, ja, die Jeeps und Hubschrauber von damals, Bogen, die Raketen von damals. Das alles soll nicht mehr sein. Und ich habe mich da gefragt, wie sieht es bei mir aus? Wir kennen diese Zeit ja gar nicht, dass wir mitten im Krieg leben, dass wir unmittelbar von Waffen bedroht sind. Ich hoffe, es kommt auch nicht wieder, aber wir wissen es nicht. Und da frage ich mich, gibt es vielleicht auch noch andere Waffen, mit denen wir uns gegenseitig bedrohen, mit denen ich vielleicht andere bedrohen? Und was sind vielleicht meine Waffen, die mir der König des Friedens nehmen muss? Es wird nicht mehr sein, die Waffen werden nicht mehr sein, sie werden vernichtet. Und das heißt, jede Feindschaft wird beigelegt sein und es bleibt auch so. Und das Bild von dieser endgültigen Vernichtung aller Waffen, das steht für einen Frieden von ganz neuer Qualität. Einen Frieden, den es seit dem Sündenfall so nicht gegeben hat. Und dieser endgültige Friede, der soll auch nicht nur für Israel gelten, das wird hier als Ephraim und Jerusalem bezeichnet, sondern dieser Friede soll allen Menschen gelten und sie erreichen. Frieden allen Völkern. Das klingt total utopisch. Also wenn wir auch heute in die Welt gucken, wir können uns das nicht vorstellen. Globalen Frieden in allen Ländern rund um die Ozeane dieser Erde. Wie soll das gehen? Dieser Friede kann definitiv von Menschen nicht gemacht werden. Weder durch Verhandlungsgeschick oder durch Wirtschafts- und Finanzbündnisse. Immer wieder poppt ein neuer Konflikt hoch. Immer wieder herrscht Krieg in dieser Welt. Und so viel war damals schon klar, Menschen werden diesen Frieden nicht schaffen können. Es geht also hier um einen Frieden, der von Gott selbst geschaffen werden muss, und zwar durch seinen Messias, den Friedensfürsten. Er wird Frieden gebieten, schreibt Sachaja. Und das Gebieten ist hier eine Umschreibung für Gottes Schöpfungskraft. Wenn er gebietet, so steht's da. So steht's zum Beispiel in Psalm 33, Vers 9. Und wenn Jesus Christus den Frieden schafft, dann wird daraus ein göttlicher und großer Friede von globaler Qualität. Da geht's nicht mehr um diesen kurzfristigen politischen Frieden, sondern es geht um den Frieden mit Gott. Vielleicht fragt ihr euch heute mal, was gehört für mich eigentlich zu einem echten tiefen Frieden? Könnt ihr euch gerne mal beim Mittagessen drüber austauschen. Was gehört dazu, wenn ich sagen würde, jetzt lebe ich im tiefen Frieden? Was gehört dazu oder was wird da nicht mehr sein? Ja, vielleicht keine Angst mehr, kein Druck mehr, keine Verständnisschwierigkeiten mehr, was auch immer. Macht euch dazu mal Gedanken und dann wisst, dieser Friede und noch viel mehr will Gott euch schenken. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. So sagt es Jesus seinen Jüngern mal in Johannes 14, Vers 27. Und um diesen Frieden auf die Erde zu bringen und Frieden zwischen Gott und Menschen zu schaffen, ist Jesus in die Welt gekommen. Das ist der Friede von globaler und übrigens auch von zeitloser Bedeutung. Aber leider haben die meisten Leute damals und die meisten Menschen bis heute nicht diese Macht Jesu, Frieden zu schaffen, erkannt. Frieden zu schaffen am Tod, durch den Tod am Kreuz. Das haben sie nicht erkannt und das haben sie nicht gewürdigt. Aber genau das ist die Voraussetzung für Frieden. Damals war die Begeisterung ja sehr schnell verflogen, weil Jesus im weltweiten Vergleich der Könige ziemlich armselig und schwach dahergekommen ist. Er konnte sich ja noch nicht mal gegen seine Demütigung und Kreuzigung durch die Mächtigen der Welt wehren. Aber genau in dieser Hingabe hat Jesus ja seine Macht gezeigt. Auch das hat Jesus vorher schon mal ganz klar ausgedrückt in Johannes Kapitel 10, Vers 18. Niemand nimmt mir mein Leben, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu empfangen. Also Jesus ist nicht einfach irgendwie gescheitert, weil er keine Macht hatte, sondern aufgrund seiner Macht hat er sich freiwillig hingegeben, um Menschen mit Gott zu versöhnen. Und das hat die Mehrheit der Leute einfach nicht glauben wollen und das fällt vielen bis heute so schwer. Dass Gott den Frieden mit uns und für die Welt auf diese Weise schafft, das will uns nicht in den Kopf, weil wir uns auch übrigens selbst für nicht so schlecht halten, als dass sich Gottes Sohn an unserer Stelle opfern müsste. Das halten viele für eine Unverschämtheit, dass Gott uns sagt, der Tod meines Sohnes ist nötig, um dich mit mir zu versöhnen. Aber genau das ist der Punkt. Er allein, Jesus, ist Gottes Mittel zum Frieden mit ihm und auch zum Frieden untereinander. Für alle, die Jesus vertrauen, ist Friede nicht nur möglich, er ist schon da. Jesus macht uns zu Kindern Gottes und damit gehören wir jetzt schon zu seinem ewigen Friedensreich. Was für ein Geschenk, das ist der letzte Punkt, was für ein Geschenk, dieser König, dieser Friede. Vers 11, auch lasse ich um des Blutes deines Bundes willen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Vielleicht so eine kleine Anspielung an Jeremia, der vor der babylonischen Gefangenschaft in eine Zisterne geworfen wurde, aus der Gott ihn herausgeholt hat. Kehrt heim zur festen Stadt, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt, denn heute verkündige ich, dass ich dir zweifach erstatten will. Was Sachaja hier sagt, das klingt erstmal sehr rätselhaft. Aber das Blut deines Bundes, von dem er hier spricht, das erinnert an die Israeliten, die am Sinai mit dem Opferblut von Tieren Gottes Bund mit ihnen bestätigt hatten. Das können wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 24 nachlesen. Und obwohl dieser Bund so eindeutig geschlossen wurde und so eindeutig von Israel gewollt war, folgt dann eine erschütternde Geschichte der Untreue Israels. Es geht immer wieder hoch und runter, es gibt immer wieder diesen Zustand, dass Israel seinen Gott vergisst. Und Gott hätte allen Grund, seinen Bund aufzukündigen. Und stattdessen gipfelt seine Bundestreue darin, dass sich Jesus als Gottes Sohn selbst zur Verfügung stellt, sich selbst opfert, um die kaputte Verbindung zwischen Gott und uns Menschen zu heilen. So hat Jesus den endgültigen Frieden mit Gott besiegelt. Nur muss der auch im Glauben angenommen werden. Kehrt um, schreibt Sachaja hier, kehrt um, sagt er, kehrt um zur festen Stadt. Und das genau ist unser Beitrag aus dem Weg, aus unserem persönlichen Exil. Ohne Umkehr im Vertrauen auf Jesus, da bleiben wir hoffnungslos verloren, da gibt es keinen Frieden. Da bleibt der Durst nach Leben ungestillt. Wir bleiben Gefangene unserer eigenen Ungerechtigkeit, unserer Gebundenheiten und unserer Ängste, vor allem auch gefangen von der Angst vor dem Tod. Die feste Stadt, das ist ein Bild für die Geborgenheit in der Nähe Gottes. Da sind wir vor dem Tod gerettet, der sonst, wenn man bei dem Bild bleibt, draußen vor der Stadt ohne Gott mit Sicherheit auf uns warten würde. In der Stadt bei Gott ist mein Leben sicher, endgültig. Und genau dafür sorgt Jesus. Das bedeutet ein doppeltes Geschenk, eine zweifache Erstattung für mich. Einmal wird mir meine Schuld vergeben und dann wird mir noch ein neues Leben gegeben, ein neues ewiges Leben. Das ist Gottes doppeltes Geschenk für jeden, der glaubt. Und das neue Jerusalem damals von Esra und Nehemia, das war im Hinblick auf dieses Geschenk eigentlich nur ein winziger Vorgeschmack. Ein Vorgeschmack auf Gottes neues, himmlisches Jerusalem, das Jesus selbst in seiner Offenbarung für Johannes so beschreibt. Gott wird bei den Menschen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Also Gott wird mitten unter seinen Menschen wohnen und es wird Friede sein, ein mit Gott versöhntes Leben ohne trennende Schuld. Das ist das Ziel Gottes mit seinem Friedensangebot durch Jesus. Und in seinem unvergänglichen Friedensreich bleiben zu dürfen und sein zu dürfen, das ist Jesu königliches Geschenk für uns. Und das darf ich fröhlich erwarten, selbst wenn es bis dahin noch harte Wegstrecken im Leben geben wird. Die Vorfreude auf die ungestörte Gemeinschaft mit Jesus und mit Gott, das gibt mir die nötige Kraft für den Weg. Und mit ihm, mit meinem Herrn Jesus, da darf ich adventlich, also voller froher Erwartung in die Zukunft schauen und darf mich auf seine endgültige Friedensherrschaft freuen. Freue dich, Welt, dass dich dieser König wirklich retten kann. Amen.